Das Ostsee-Magazin. Jeden Donnerstag um 21 Uhr auf NDR1 Welle Nord.
Damit nochmal herzlich willkommen zum Ostsee-Magazin hier auf NDR1 Welle Nord. Bis Sonntag noch, Sie haben es vermutlich verfolgt, können wir Verbraucher auf der Grünen Woche in Berlin kulinarische Köstlichkeiten aus aller Welt probieren. Im Zentrum in diesem Jahr das Partnerland Lettland. Und die mehr als 200 Lebensmittelbetriebe aus der Baltenrepublik haben große Hoffnungen. Gestraft von russischen Sanktionen und der Rubelkrise sind sie auf der Suche nach neuen Märkten im Westen. Wie das aussehen kann? Unsere Korrespondentin hat eine Fischfabrik in Lettland besucht. Birgit Johansmeier bittet sozusagen zu Tisch. Lettisch.
Seit Wochen ist Janis Endele alarmiert. Tag für Tag kontrolliert der Fabrikant die Exportlisten seiner Fischkonserven. Vor 10 Jahren hat Janis Endele die bankrotte Fischfabrik Kaja übernommen und längst zu einem stabilen Unternehmen aufgebaut. Noch werden mehr als die Hälfte seiner eingelegten Heringe, Sprotten und Makrele nach Russland und in andere osteuropäische Staaten exportiert. Seit der Abwertung des Rubel fürchtet Janis Endele deshalb Verluste von mehr als 2 Millionen Euro. Die Rubelkrise wird noch 3 bis 4 Jahre unsere gesamte baltische Region beeinflussen. Deshalb suchen wir jetzt einen neuen Markt in Deutschland. Allerdings ist es sehr schwer, neue Kontakte im Westen aufzubauen. Deshalb nutzen wir die Grüne Woche in Berlin. Sie bietet eine hervorragende Chance, die deutschen Verbraucher für den Geschmack unserer lettischen Fischprodukte zu gewinnen. Alle lettischen Lebensmittelbetriebe sind von der aktuellen Rubelkrise betroffen. Viele leiden wie die Milchwirtschaft zusätzlich unter den russischen Sanktionen. Deshalb sind hunderte Firmen auf der Suche nach neuen Märkten im Westen Europas. Dabei hilft die EU-Ratspräsidentschaft, die Lettland soeben übernommen hat. So wird die Baltenrepublik als verlässlicher Partner betrachtet. Unterstützung erhält die Lebensmittelindustrie auch von der Bevölkerung. Denn dass ihre Bauern unter der Ukraine-Krise leiden, lässt die Leute nicht kalt. Auf dem Zentralmarkt von Riga hat sich die Nachfrage nach lettischen Lebensmitteln in den letzten Monaten verdreifacht. Von den geräucherten Würstchen über das lettische Schwarzbrot bis hin zu den Fischspezialitäten werden auch auf der Grünen Woche in Berlin mehr als 200 lettische Lebensmittel angeboten. Denn Lettland ist in diesem Jahr Partner der großen Verbrauchermesse. Die Leute wünschen sich, dass die Ausstellung eine Brücke auf den deutschen Markt sein kann. Unsere Unternehmen sollten längst neue Märkte suchen. Russland ist doch nicht berechenbar. Ich hoffe, dass die Deutschen unsere Produkte lieben lernen und die Suche nach neuen Kunden in Deutschland ein Erfolg sein wird. Viele meiner Bekannten arbeiten in England und Deutschland und sagen, dass es dort unsere schmackhaften Räucherwürste noch nicht gibt. Das ist eine Marktlücke, die wir Letten nutzen sollten. Durch die EU-Ratspräsidentschaft und die Grüne Woche wird die Welt auf uns aufmerksam. Deshalb wird unsere Landwirtschaft neue Kontakte im Westen gewinnen und weniger abhängig von Russland sein. Die lettische Regierung setzt vor allem auf den Ausbau politischer Kontakte. Eine große Rolle spielt der diesjährige Agrargipfel in Berlin, auf dem soeben mehr als 70 Landwirtschaftsminister aus aller Welt zusammengetroffen sind, sagt der lettische Agrarminister Janis Duklavs. Unsere Bauern haben in der EU doch am meisten unter den russischen Sanktionen gelitten. Vielleicht haben wir ja auch in Deutschland Glück wie mit China. Die Chinesen haben unsere Produkte lieben gelernt und letzte Woche ein lettisches Milchkombinat gekauft. Janis Endele will seinen Betrieb erweitern und hat knapp 6 Millionen Euro in die Fischverarbeitung investiert. Schon heute beliefert er England und Skandinavien mit eingelegten Heringen und Sprotten. In Deutschland hat er jetzt Verhandlungen mit den Handelsketten Edeka und Kaufland aufgenommen.
Ja, sind wir gespannt, was demnächst bei uns in den Regalen liegt, an lettischem Fisch möglicherweise. Birgit Johansmeier war das fürs Ostsee-Magazin hier auf NDR1 für den Nord. Wie sieht's aus nach Dänemark? Geht fix von uns aus, ne? Gleiches gilt natürlich auch für die Nachbarn. Deutschland-Dänemark, richtige Grenze, gibt's ja eh schon lange nicht mehr. In Dänemark sollen jetzt auch die sprachlichen Barrieren beseitigt werden. Also Deutsch wird seit der letzten Schulreform in Dänemark schon ab der 5. Klasse unterrichtet. Und die Kommune Tondern sagt, das ist noch viel zu spät und hat noch ehrgeizigere Pläne. Welche das sind? Dafür ist Alina Stiegler für uns nach Tondern gefahren, direkt ins Winterwunderland.
Wir machen Schneemann da.
Aus Schnee.
Eine puderzuckerfeine Schneeschicht bedeckt den Spielplatz in Tondern. Klare Sache für Merle, Frieda, Michel und die anderen. Sie spielen heute draußen. Auch bei minus 2 Grad. Wir sind im deutschen Kindergarten. Hier läuft schon alles zweisprachig. Wie klappt das?
Spielerisch und sehr lustig. Und es ist Kindern einfach vollkommen egal, ob sie irgendwas verkehrt ausplappern oder nicht. Und sie reden einfach, wie ihnen der Mund gewachsen ist. Und sie mischen die Sprache, was natürlich in der Regel sehr witzig klingt.
Ich heiße Frieda und ich liebe Schnee.
Lars Malliksen-Schor leitet den deutschen Kindergarten in Tondern. Kinder wie Frieda lernen ganz nebenbei eine zweite Sprache. Auch die Kommune Tondern will zurück zur Zweisprachigkeit. Deutsch soll es nach Willen der Stadtväter dort künftig schon in der Vorschule geben. Das war nicht immer so.
Dass diese Offenheit zur deutschen Sprache mittlerweile einfach da ist und sich einfach immer mehr ausweitet. So, also man hatte es einfach damals, dass es so war, sie nicht blockierten, doch so ein bisschen blockierten sie auch diese deutsche Sprache. Und diese Offenheit ist jetzt zu spüren, also auch gerade innerhalb von Dänemark. Es findet ein Umdenken statt, auch in den Kindergärten, auch in den dänischen Schulen.
Nach der jüngsten Kopenhagener Schulreform beginnt der Deutschunterricht in dänischen Schulen 2 Jahre früher, nämlich in der 5. Klasse. Sven-Erik Möller geht das nicht weit genug. Der Kommunaldirektor von Tondern hat andere Pläne.
Wir wohnen ja ganz dicht an der Grenze und wir wollen mehr. Wir wollen nicht in der 5. Klasse anfangen, wir wollen von Schulbeginn anfangen. Ich glaube, das ist für die jungen Leute um die 14 Jahre ein bisschen schwierig mit der deutschen Grammatik und der deutschen Aussprache. Da kann man sich schon ein bisschen verkehrt fühlen, wenn man ich und andere merkliche deutsche Aussprachen nicht beherrscht.
Das heißt, Deutsch in Tondern schon in der Vorschule. So können die Kleinsten spielerisch die fremden Laute erlernen. Kommunaldirektor Möller sieht Vorteile.
Also wer Deutsch spricht, bekommt auch leichter einen Job. So einfach ist das. Und wir hoffen, dass viele dieser Kinder in 10, 20 Jahren sich auch hier im Grenzbereich mit Export, mit Handel, mit Tourismus beschäftigen wollen. Und dass wir es auf Deutsch machen können.
Was in der Kommune noch geplant wird, ist in der Küche des deutschen Kindergartens schon gelebte Normalität. Die Kids bereiten das Mittagessen vor, auf Deutsch und auf Dänisch. Fast alle Kinder verlassen den Kindergarten hier zweisprachig. Die Sprachkompetenz kann aber schnell verloren gehen, wenn sie nicht weiter gefördert wird. Zumindest in Tondern soll sich das ändern. Kindergartenleiter Malliksen-Schor ist begeistert.
Ich freue mich einfach riesig über diese Offenheit, die von beiden Seiten, sowohl auch von den Deutschen, die in Dänemark arbeiten, aber auch von den Kommunen, dass diese Offenheit einfach da ist. Traumhaft.
Am kommenden Dienstag tagt der Stadtrat in Tondern. Dann wird entschieden, ob Deutsch ab dem nächsten Schuljahr schon in der Vorschule auf dem Lehrplan steht.
Und im Gegenzug könnten wir ja vielleicht noch mal ein bisschen mehr Dänisch lernen, oder? Und sei es im nächsten Urlaub. Hier ist NDR 1 Welle Nord in Schleswig-Holstein zu Hause.
NDR 1 Welle Nord, rund um die Ostsee.
Mit Svenja Lanz. Ganzjährig in Nord- und Ostsee zu baden ist Dänemarks neuer Trendsport. Landesweit gibt es rund 80 Winterbadeclubs. Der Sprung ins eisige Nass setzt schlagartig Endorphine frei, sorgt für Glücksgefühle und gibt dem Badenden hinterher das Gefühl körperlichen Wohlbefindens. An der nördlichsten Spitze Dänemarks, dort wo Nord- und Ostsee aufeinandertreffen, wird an diesem Wochenende gleich ein ganzes Winterbadefestival gefeiert. Mit Baden, gutem Essen und Wein sowie organisierten Touren rund um Skagen. Eine noch stärkere Verflechtung der Wirtschaftsräume, eine zunehmend engere Abstimmung von Infrastrukturplanungen, deutlich mehr deutsch-dänischer Austausch in Bildung und Forschung und mehr grenzüberschreitende Mobilität in Alltag und Beruf. So hat Europaministerin Anke Sporendong vom SSW in einer Regierungserklärung die Schwerpunkte der künftigen Kooperation Schleswig-Holsteins mit Dänemark skizziert. Auf Basis eines Rahmenplans soll die Beziehung zum nördlichen Nachbarn intensiviert werden. An der deutschen Ostseeküste steht bei den hiesigen Kegelrobben erstmals wieder die Geburt eines Robbenjungen bevor. Auf der Insel Greifswalder Oie befindet sich eine Gruppe von mehr als 20 Tieren, von denen eines trächtig sei, so Henning von Nordheim, wissenschaftlicher Direktor für Meeresnaturschutz beim Bundesamt für Naturschutz. Wir sind uns ganz sicher, dass das Tier trächtig ist. Es ist deutlich dicker als die anderen und bewegt sich schwerfällig. Der Wurf sei jeden Tag möglich, so von Nordheim weiter. Knapp 100 Jahre nach ihrer Ausrottung scheinen sich die Kegelrobben also langsam aber sicher an der deutschen Ostseeküste wieder wohlzufühlen.
Sie hören das Ostsee-Magazin hier auf NDR 1 für den Nord. 70 Jahre nach der Befreiung des Konzentrationslagers in Auschwitz durch die Sowjetarmee wird es immer schwieriger, die Gedenkstätten dort zu erhalten. Sie erinnern an die Ermordung von mehr als 1 Million Menschen durch die Deutschen, die meisten der Opfer Juden. An sie erinnern unzählige Koffer, Schuhe und Brillen, die den Menschen vor dem Weg in die Gaskammern abgenommen worden sind. Und das zu erhalten ist eine schwierige Aufgabe für die Konservatoren. Über ihre Arbeit unser Korrespondent in Warschau, Henrik Gartschik.
Große Labors, Edelstahltische, Keramikfliesen und überall weißes, grelles Neonlicht. Vieles erinnert an ein Pathologieinstitut, auch der Geruch nach Chemikalien. An einem der Teleskoptische steht Nell Jastrzębowska. Die zierliche Frau prüft gerade den pH-Wert einer leicht vergilbten Papierseite. Das Material, sagt die Wissenschaftlerin, sei miserabel, dementsprechend auch die starke Übersäuerung. Später wird sie die einzelnen Farben fixieren. Die schwarze Tinte, das Blau des Kugelschreibers, den Graphit des Bleistifts. Und dann das Dokument in ein Spezialbad eintauchen. Klingt nüchtern und dennoch, sagt Nell Jastrzębowska, wer hier arbeite, brauche starke Nerven. Am schwierigsten ist es für mich, wenn ich Objekte konserviere, die etwas mit kleinen Kindern zu tun haben. Jedes Mal, wenn wir Gegenstände untersuchen müssen, wie Kinderschuhe oder Kinderkleider, dann spüren wir zwangsläufig die Geschichte und haben im Hinterkopf Bilder dessen, was hier passiert ist. Besonders belastend, meint die 37-Jährige, sei es vor allem für jene Konservatoren, die so wie sie selbst Kinder haben. Oder für diejenigen, fügt ihr Kollege Mirosław Maciaszczyk hinzu, die Deutsch beherrschten und damit den Inhalt der zu konservierenden Dokumente verstehen würden. Die Unterlagen, mit denen wir hier arbeiten, sind in der Regel mit der tragischen Geschichte des Ortes verbunden. Manchmal sind es dermaßen schwierige und tragische Geschichten, dass es kaum möglich ist, sich vom Inhalt zu distanzieren. Aber das müssen wir. Es ist mir schon mehrfach passiert, dass ich den Text gelesen habe, den ich konservieren sollte. Danach fällt es einem schwer, sich ausschließlich auf die Arbeit zu konzentrieren. Ein schwieriges Thema. Schwierig, erläutert die Leiterin des Konservatorenteams, Alexandra Papis, sei die Arbeit aber auch deshalb, weil ihre Mitarbeiter in den meisten Fällen auch auf wissenschaftlichem Niveau absolutes Neuland betreten würden. Wir haben es hier mit sehr unterschiedlichen Materialien zu tun, darunter mit halbsynthetischen Produkten. Das sind ziemlich problematische Kunststoffe, denn ihre Lebensdauer geht jetzt eigentlich zu Ende. Verantwortlich dafür sind chemische Prozesse, die dazu führen, dass die betreffenden Objekte in kleine Stücke zerfallen. Wir bemühen uns jetzt, diese Prozesse irgendwie zu verzögern. Und noch etwas macht den Konservatoren in Auschwitz zu schaffen, der chronische Geldmangel. Ein Problem, mit dem die Gedenkstätte, hofft deren Leiter Piotr Zywinski, dieses Jahr endlich fertig werde. Professionelle Denkmalpflege ist sehr teuer. Schätzungen zufolge benötigen wir dafür ca. 4 Millionen Euro pro Jahr. Das setzt wiederum ein Grundkapital von rund 120 Millionen Euro voraus. Nach Jahren ist es uns gelungen, einen entsprechenden Fonds aufzubauen. Daran beteiligt sind über 30 Länder, sowohl aus Europa als auch von außerhalb. Ich denke, auch damit wird Auschwitz zum Weltsymbol. Jahrelang standen bei Konservierungsarbeiten in Auschwitz in erster Linie die einzelnen Gebäude im Vordergrund. Seitdem die Finanzierung der Arbeit einigermaßen gesichert ist, können die Wissenschaftler in ihren modernen Labors verstärkt auch Brillengestelle, Zahnbürsten oder Rasierpinsel vor dem Zerfallsprozess retten. Zigtausende Gegenstände, deren Erhalt jedem die Dimension des hier verübten Massenmordes plastisch vor Augen führt und gerade deswegen so wichtig ist.
Ja, Auschwitz darf nicht vergessen werden. Der NDR unterstützt die Erhaltung der Gedenkstätte in Auschwitz. Das NDR Fernsehen und die ARD beispielsweise planen dazu einen Programmschwerpunkt. Unter anderem wird Günther Jauch am Sonntagabend mit Auschwitz-Überlebenden sprechen. Informationen dazu auch im Internet unter auschwitzundich.ard.de. auschwitzundich.ard.de. Ostseemagazin ist hier auf NDR 1 Welle Nord. Vom Aussterben bedroht, das geht nicht nur Tiere und Pflanzen an, sondern auch Sprachen. Die UNESCO schätzt, dass die Hälfte der ungefähr 7000 Sprachen der Welt vom Aussterben bedroht sind. Die Hälfte. Forscher gehen sogar davon aus, dass 50-90% aller Sprachen im Jahr 2100 bereits ausgestorben sind. Ja, man fragt sich, wie man diesen Prozess stoppen kann und die Sprache schützen. Helen Christiansen stellt uns eine kleine Sprache in Finnland vor, die darum kämpft, dem Sprachtod zu entkommen.
Im Norden Finnlands, direkt an einem der größten Seen, liegt der kleine Ort Inari mit 450 Einwohnern. Wer hier wohnt, hat mehr Bäume um sich als Menschen. Denn in der Kommune, zu der auch der kleine Ort Inari gehört, leben nur 7000 Menschen auf einer Fläche, die so groß ist wie Schleswig-Holstein. Das Besondere an Inari ist, dass der Ort eine eigene Sprache hat, nämlich Inari-Samisch.
Mun lam Iris mäenpää ja mun aasam anarist.
Iris hat über ein Jahr Inari-Samisch in einem Intensivkurs gelernt.
I'm a class teacher here in.
Ich bin Lehrerin in der Gesamtschule. Ich unterrichte Inari-Samisch von der 3. bis zur 6. Klasse.
Für Iris war es sehr wichtig, Inari-Samisch zu lernen.
Mein Großvater sprach Inari-Samisch als Muttersprache und er ist jetzt 83 Jahre alt. Ich wollte seine Muttersprache lernen.
Und so wie Iris geht es vielen in Inari. Ihre Eltern gaben die Sprache nicht an ihre Kinder weiter. Das lag vor allem daran, dass in den 50ern der finnische Staat eine strenge Assimilationspolitik durchführte. So wurden zum Beispiel samische Schüler auf finnische Internate geschickt, wo es absolut verboten war, samisch zu sprechen oder die samische Kultur zu pflegen. Die Sprache war schon fast ausgestorben. Zwischen 1960 und 1997 gab es nur 4 Muttersprachler. Einer, der dieser Generation angehört, ist Mikael Murataja, oder auch bekannt als Amok. Als Teenager fing er an, auf Inari-Samisch zu rappen. Heute ist er ein erfolgreiches Vorbild für junge Samen und mit seiner Musik sogar beim finnischsprachigen Publikum bekannt. Heute gibt es schon wieder 350 Sprecher des Inari-Samisch. Und jedes Jahr kommen neue dazu. Denn in den sogenannten Sprachnestern lernen Kinder im Kindergarten die Sprache von klein auf. Das gelingt, weil die Betreuer nur samisch mit den Kindern sprechen. Klar klingen 350 Sprecher nicht nach viel, aber hier geht es um weit mehr als nur Zahlen.
I think my identity.
Meine Identität hat sich verändert. Ein großer Teil von mir ist jetzt Inari-Samin. Und in der Sprache sind so viele kulturelle Aspekte. Deswegen war es sehr wichtig, die Sprache zu lernen. Und es war so toll, mit meinem Großvater Inari-Samisch zu sprechen. Ich musste fast weinen.
Iris hat die Sprache gelernt und kann sie an der Gesamtschule weitergeben. Sie ist ein Beispiel für die anderen im Ort, weil sie zeigt, wie jeder dazu beitragen kann, die Sprache zu erhalten und sie zu einem ganz besonderen Merkmal von Inari zu machen.
Inari-Samisch, wie ein finnischer Ort seine Sprache rettet. Das war Helen Christiansen im Ostsee-Magazin hier auf NDR 1 für den Nord. Ich bin Benedikt Stubendorf, wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Bis zu den Nachrichten noch Tim Bensko, noch einmal kurz die Welt retten. Und Murray Head mit One Night in Bangkok. Machen Sie es gut. Wir hören uns.
Das Ostsee-Magazin. Jeden Donnerstag um 21 Uhr auf NDR 1 Welle Nord.